bist würdig zu nehmen, Lobpreis und Ehre und Macht. Denn du, Herr Jesus, hast erkauft mit deinem Blut aus allen Völkern, Sprachen, Stämmen, aus allen Zungen, aus allen Enden der Erde, aus allen Nationen und Völkern Menschen zur Ehre Gottes. Herr Jesus, mit deinem kostbaren Blut, das du vergossen hast am Kreuz auf Golgatha. Wir danken dir von ganzem Herzen. Wir geben dir die Ehre. Wir beten dich an. Wir erheben dich. Und Vater, wir preisen dich und sind voller Dankbarkeit, dass du uns aus Liebe deinen Sohn gegeben hast, aus lauter Liebe ans Kreuz hast gehen lassen, aus lauter Liebe, lieber Vater, uns das Evangelium verkündigt hast, aus lauter Liebe jeden von uns persönlich angesprochen hast und gerettet hast, lieber Herr. Danke, wir preisen, wir beten an, wir geben dir die Ehre, lieber Vater. Und wir freuen uns auf den Tag, wenn der Herr Jesus wiederkommt, sein Reich aufzurichten. Und wir bitten dich ganz herzlich, lieber Vater, sei uns ganz nah an jedem Tag. Stärke unseren Glauben, erfülle uns mit deiner Liebe, erfülle uns mit deinem Geist, erfülle uns mit deiner Gegenwart, lieber Vater. Wir beten auch für all die Menschen, die noch verloren sind, die keine Vergebung haben für ihre Sünden, die in der Welt verhaftet sind. Vater, wir bitten dich ganz herzlich, dass du sie rettest aus Gnade und Liebe. Und danke, Herr Jesus, wir freuen uns riesig darauf, dass du kommst, aber sind auch voller Dankbarkeit und Staunen, wie geduldig du bist, lieber Herr. Herr, wenn wir diese Welt sehen, wir hätten nicht diese Geduld, aber du hast sie, lieber Herr. Aus Liebe und Gnade wartest du auf den Tag, wann du kommst. Wir preisen dich, wir erheben dich, Vater, wir geben dir die Ehre. Und wir bitten dich ganz, ganz herzlich, Herr, rede du zu uns, zu einem jeden von uns, rühre jeden an. Sprich du in jede Situation hinein. Handle in allen Leben und Familien. Herr, rette all die, die noch nicht gerettet sind, auch die, wo uns der Glaube fehlt, auch die, lieber Herr, die ja im weiteren Kreis mit uns verbunden sind, die Nachbarn, Herr, die Arbeitskollegen, die Menschen in den Städten und Dörfern, wo wir wohnen. Und bitte, lieber Herr, erbarme dich auch über unser Land. Wir beten dich an, auch für die Missionare, bitten bis an die Enden der Erde. Herr, du bist so groß und herrlich, verherrliche deinen Namen. Mach du, lieber Herr, alles recht und komme bald, Herr Jesus, zu Gottes Ehre. In Jesu Namen. Amen. Amen. Vielen Dank. Wir haben ja gestern diesen Ruf deutlich gehört. Offenbarung 22, der Herr sagt, siehe, ich komme bald. Ja, komm, Herr Jesus. Und liebe Geschwister, noch einmal zur Verdeutlichung, wir haben das ganze Wort Gottes und ganz am Ende setzt der Herr dann solch einen Trompetenstoß, dreimal, siehe, ich komme bald. Und dann hätte man praktisch den ganzen Heilsplan Gottes von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Und dann sagt der Herr, in diesen Worten auf den Herrn Jesus, geht jetzt und verkündigt mein Evangelium. Das ist der Startschuss, noch einmal hinauszugehen, seinen Willen zu leben in dieser Welt. Ein Doppelpunkt am Ende der Heiligen Schrift. Siehe, ich komme bald. Und so wollen wir jetzt weitergehen in dieser Darstellung der Endzeit, wie sie der Herr Jesus gegeben hat. Und wir lesen zunächst Matthäus 24. Das ist eine der bekanntesten und umfassendsten Endzeitreden unseres Herrn und Heilands und Retters, Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und ich lese in Matthäus 24 ab Vers 1. Und Jesus ging aus dem Tempel fort, und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen würde. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren: Sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch niemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen: Ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschrecket nicht, denn das muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit Überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Königreich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Wenn ihr nun sehen werdet das Gräuelbild der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel, wer das liest, der merke auf: Alsdann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Und wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinunter, etwas aus dem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, seinen Mantel zu holen. Weh aber den Schwangeren und den Stillenden zu jener Zeit. Bittet aber, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter oder am Sabbat. Denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Und wenn diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch selig werden. Aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt. Wenn dann jemand zu euch sagen wird: Siehe, hier ist der Christus oder da, so sollt ihr es nicht glauben. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Siehe, ich habe es euch vorausgesagt. Wenn sie also zu euch sagen werden: Siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist drinnen im Haus, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein. Wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen, und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Amen. Bis hierher diese ganz wichtige Rede des Herrn Jesus. Und wenn wir hier beginnen, Matthäus 24, Vers 1, die Jünger sind da beim Herrn Jesus und sie sehen diese wieder aufgebauten und unter den Römern ausgebauten Tempelgebäude und finden das alles so groß und so schön und so fantastisch. Da gibt der Herr Jesus ihnen eine Antwort und er sagt, siehe, ich sage euch, wahrlich ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrechen werde. Amen. Und ihr könnt euch vorstellen, wie sich die Jünger in diesem Moment gewundert haben. Sie haben es als einen Aufbruch gesehen, dass das Römische Reich gemeinsam mit der Religion den Tempel neu aufbaut und haben im Prinzip drüber gejubelt. Hurra, der Tempel wird neu aufgebaut, das Römische Reich hilft uns jüdischen Menschen beim Aufbau des Tempels. Der Herr Jesus sagt etwas ganz Entgegengesetztes. Ja, seht ihr das alles, sagt er zu ihnen. Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen wird. Und es ist etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges für uns zu erkennen. Dem Herrn Jesus ging es um die innere Sicht, um die geistliche Sicht. Und da sind wir bei etwas ganz Praktischem, auch in unserer Zeit. Etwas ganz super Praktischem. Wir dürfen nicht schauen auf Äußerlichkeiten. Es wird oft gelehrt, dass man Erweckung daran erkennt, von außen her, welche Pracht da aufgebaut wird. Der Herr Jesus hier in dieser Situation, er sagt, nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben. Er hat immer das Zentrum gesehen. Wie verhalten sich die Menschen vor Gott? Sind sie mit dem Vater im Himmel verbunden oder nicht? Erkennen sie Jesus als den Herrn und Retter und Heiland an oder nicht? Und er sagt das hier voraus. Und für die damalige Zeit war es völlig unwahrscheinlich, dass dieser Tempel so zerstört wird. Ihr merkt das bei der Kreuzigung des Herrn Jesus, wie der Hohe Rat und die Schriftgelehrten und die Hohenpriester, alle waren sie so eng verbunden mit den Politikern des Römischen Reiches. Und sie hatten da ihre Fürsprecher und sie konnten sogar diesen Provinzkönig, so will ich ihn mal nennen, unter Druck setzen. Sie saßen ganz hoch auf dem Ross, sagt man auch, ja. Und für die religiösen Menschen der damaligen Zeit, wir haben ja eine Art Erweckung, der Tempel außen sieht alles gut aus, wird neu aufgebaut, die haben Zulauf, da gehen die Massen hin. Und Jesus sagt, nicht ein einziger Stein wird auf dem anderen bleiben. Und dann geschah es so. Es kam natürlich genauso, wie der Herr Jesus es gesagt hat, Zerstörung des Tempels 70 nach Christus durch die Römer. Statt auf Gott zu vertrauen, hatten sie auf das Römische Reich vertraut. Statt sich ganz an Gott festzumachen, hatten sie sich an politischen Mächten festgemacht, die doch gegen Gott streiten. Und wenn man das nachliest, wie dieser Tempel zugrunde gegangen ist, dann findet man, wie das wortwörtlich passiert ist. Normalerweise die Römer, die waren immer darauf aus, dass sie den Tempelschatz für sich bekommen. Wenn sie irgendwo hingezogen sind in Länder, es war ja ein riesiges, raubgieriges Reich, das Römische Reich, wie es eben von seinem Wesen her ist. Und dann haben sie da, wo man Widerstand geleistet hat, auch Tempel besetzt und haben alles gestohlen, was da an Gold, an Silber, an Schätzen, an heiligen Geräten war. Und so hätte man es auch erwarten müssen vom Tempel in Jerusalem. Aber was passierte, wie der Herr Jesus es gesagt hat, über die Antonia-Festung, ein Soldat, man weiß das noch aus der Geschichtsschreibung, er warf einen Brandsatz in den Tempel und es fing alles so Feuer, dass die tragende Konstruktion nicht mehr hielt und alles in sich zusammengebrochen ist und dann wirklich, wie es hier geschrieben steht, nicht ein Stein auf dem anderen blieb am Ende. Die konnten nicht mal die Schätze wegräumen. Bis heute ist ungeklärt, wo bestimmte Dinge verblieben sind. Und so ist das eingetroffen. Und wir sehen, wenn wir in die Endzeit schauen, immer wieder, wenn die Christenheit gebaut hat, äußere Kathedralen und das innere Leben gleichzeitig verschwunden ist, war das Christsein kurz vor dem Zusammenbruch. Und wenn Wehen Gottes kommen, der Herr Jesus hat ja das beschrieben, wir haben es gehört, das ist der Anfang der Wehen. Und Wehen kommen ja rhythmisch und werden immer schneller und immer tiefer und immer schwerer. Dann kam es auch immer wieder dazu, daran können wir auch wehen, ein klein wenig. Es gibt ja viele Anzeichen, wir schauen sie uns an. Uns orientieren, dass dann zentrale Gebäude einstürzen. Und hier ist mal ein Beispiel. Die Eroberung Konstantinopels durch Sultan Mehmed II. 1453. Sein Ehrentitel Fatih heißt Eroberer. Und ihr wisst bis heute, in Istanbul, ihr seht die Hagia Sophia dort heute. Und früher war das die größte Kathedrale des byzantinisch-christlichen Reiches gewesen. Und in diesem Sturm der Muslime, ja, sie haben 3 Tage dort gemordet, geschlachtet, geplündert, Babys grausam umgebracht und was dort alles abgelaufen ist, man kann das gar nicht lesen, was da in der Geschichtsschreibung überliefert ist. Der ganze dämonisch, teuflisch, muslimisch, aggressive Geist hat sich dann dort ausgetobt, an diesem größten Kathedrale halt der Ostchristenheit der damaligen Zeit. Ja. Bevölkerungsanteile grausam umgebracht. Ja, es ist immer die Gefahr, wenn der Herr weicht, versteht ihr, dann weicht auch der Schutz. Und ich kriege richtig ein Zittern, wenn ich merke, wie auch heute immer noch Christen gibt, die sagen, oh, das muss ja eine tolle Gemeinde sein, weil da ein großes Haus steht. Das kann sein, aber das hat mit dem Haus überhaupt nichts zu tun, versteht ihr? Der Tempel, worum ging es im Tempel, dass die Gegenwart Gottes da ist? Nicht um den Tempel an sich. Was ist der Tempel wert, wenn der Geist Gottes nicht da ist? Ja? Und der Tempel war gut, auch in seiner Größe und Schönheit. Aber wichtig war, dass der Heilige Geist, dass die Schechina Gottes, dass die Gegenwart des Allmächtigen dort zu Hause ist. Das ist das, worauf der Herr Jesus geschaut hat. Und er konnte und er wusste in diesen Tempel gehen und da war so viel, was gegen ihn sprach. Um Geld ging es, um Macht ging es, um Größe vor den Menschen, um Ansehen, um Äußerlichkeiten. Aber die Schechina Gottes, sie war gewichen. Und so war er dem Untergang geweiht. Und wir sehen bei solchen Wehen, dann brechen immer die Hauptmonumente mit zusammen. Ihr könnt mal durch die Geschichte gehen, ja, Reichstagsbrand in Deutschland, weil da oft auch Mächte konzentriert sind. Und wenn das zerstört wird, ja, dann ist das nicht immer, aber sehr oft auch mit so etwas verbunden. Und hier die Hagia Sophia. Übrigens, wer das verfolgt hat, wegen diesem grausamen Gemetzel der Muslime dort und aus Rücksichtnahme auf die christliche Welt, hatte man das in ein Museum verwandelt. 2016 ist in der Türkei wieder damit begonnen worden, es wieder in eine Moschee umzuwandeln. Man hat den ersten Gottesdienst dort öffentlich, nicht Gottesdienst, den Dienst für Allah, für diese Macht, für diese große Finsternismacht, zelebriert und der Herr Erdogan hat vor, Schritt für Schritt das wieder in eine voll funktionsfähige Moschee zu verwandeln. Nur weil sie halt wissen, was das bedeutet international und was dort stattgefunden hat, ist es bis jetzt noch nicht ganz geschehen. Und jetzt kommt das. An diese Machtübernahme des Islams gegen das Christentum erinnert der Name dieses Sultans, Fatih Eroberer. Und wir hatten vor wenigen Jahren schon 117 Moscheen in Deutschland, die genau nach diesem Eroberer benannt wurden. Ganz bewusst, mit vollem Wissen, was dahinter steht und mit voller Absicht. Und ich könnte jetzt vorlesen die ganze Liste von Städten Deutschlands, wo schon solche Fatih Eroberer Moscheen sind. Und es gibt Christen, die da Kronleuchter spenden, am gemeinsamen Einweihungsgottesdienst teilnehmen, gemeinsame Gebete dabei abfassen wollen zu ihrem eigenen Untergang. Wir sind in einer völlig verblendeten, verdrehten, dämonisierten, manipulierten Welt angekommen, wo man nicht mehr weiß, was vorn und hinten, oben und unten, Licht und Finsternis, schwarz und weiß ist. Das ist unsere Situation im Moment in Deutschland. Und ihr seht auch, wenn solche Wehen beginnen, die letzte große Wehe, die jetzt eingesetzt hat, in der wir mittendrin stehen, über die werden wir jetzt auch sprechen, die begann am 11. September 2001 mit dem Einstürzen des World Trade Centers in New York. Und auch da, World Trade, also Welthandelszentrum, heute regiert der Mammon. Heute regiert das Finanzkapital. Heute wird die Welt von einem Klientel, weltliche Welt, der Herr ist größer, der Herr wird bald wiederkommen, der Herr wird bald sein Reich aufrichten, aber irdisch, Satan unterstehend, ob sie es wissen nicht, ob sie es bewusst machen oder nicht, wird diese Welt über Finanzkräfte hineingehend in diese World Trade Zentren regiert. Und was geschah an diesem Tag? Dieses Zentrum, diese beiden Zwillingstürme sind eingestürzt. Riesensymbol, ja, die sind praktisch auch gleichzeitig für die spirituelle Welt sozusagen, wie man heute im okkulten Slang sagt, wie Wahrzeichen. Die sind eingestürzt und wisst ihr, was man dann gebaut hat? Das ist hier. Ja. Man hat stattdessen gebaut den One World Trade Center, den eine Welthandelszentrumsturm. Das heißt, vorher zwei Türme hat man zugelassen, dass es verschiedene Zentren der Macht in der Welt gibt. Die wurden abgerissen und jetzt ist das Ziel, dass es nur noch einen Herrscher gibt, weltweit. Das ist die Entschlüsselung von diesen Geschehnissen und so auch diese neue Wehe hat eingesetzt. Und ihr erinnert euch, was dann alles geschehen ist. Krieg in Afghanistan, Krieg im Irak, Krieg in Libyen. Man kann jetzt jeden Krieg führen, den man möchte, um diese Welt zu zwingen, eine einzige Welt unter einer Regierung und später dann einem Herrscher zu werden. Der neueste Krieg jetzt in Syrien und Umgebung. Da stehen wir in unserer Zeit. Und so war dann auch hier die Frage der Jünger, sage uns, wann wird das geschehen? Wenn wir all das hören, wird uns ja ganz anders, wenn man beginnt, das zu verstehen, was dahinter ist. Sage uns, wann wird das geschehen? Was wird das Zeichen sein, Herr Jesus, für dein Kommen und für das Ende dieser Welt? Und wenn dir eine Frage gestellt wird, dann versucht man ja im ersten Satz etwas ganz Wichtiges zu sagen. Wenn ihr heute eine Zeitung habt, man sagt, die Leute lesen nur noch drei Zeilen und wenn sie die ersten drei Zeilen nicht interessieren, gehen sie weiter. Egal wie gut oder schlecht das ist, was danach kommt, sie rücken einfach weiter. Es werden viele Inhalte gar nicht mehr gelesen, die Überschriften werden gelesen. Das wird übrigens auch in der Manipulation genutzt, dass man in der Überschrift etwas schreibt, was so aussieht, als wenn meinetwegen jemand besonders böse ist oder besonders gut. Und dann nimmt man es auf Seite 3 im Kleingeschriebenen wieder weg. Man weiß, das lesen nur noch 2% der Leute. Und so kann man dann rechtlich sagen, wir haben es ja geschrieben. Das sind so die Techniken in der heutigen Zeit. Und wenn man also eine erste Zeile, eine erste Aussage hat, dann ist das etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges. Und dann schaut mal, was der Herr Jesus sagt, wie er antwortet auf diese Frage. Matthäus 24, Vers 4. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Seht zu, dass euch nicht jemand verführe oder irreführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen. Und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Sie werden viele verführen. Hat es uns der Herr Jesus gesagt? Er hat es uns gesagt. So, was bedeutet Christus? Ich bin der Christus. Manch einer fragt sich, ja, wir kennen doch Jesus von der Bibel her. wenn da jemand kommt und sagt, ich bin der Christus, ich kann doch erkennen, ob das Jesus ist oder nicht. Irrtum. Viele fallen drauf rein. Was hier gemeint ist, ist, ich bin der Gesalbte und sie werden im Namen des Herrn Jesus kommen. Das heißt, von all den Verführern, die es weltweit gibt, sind für den Herrn die, die in seinem Namen kommen, die gefährlichsten. Weil wer bei einem Herrn Erdogan nicht weiß, dass er ein Antichrist ist, der muss ja schon so, wie soll ich sagen, transformiert sein in seinem Denken und so manipuliert sein, dass er praktisch gar keine Realität geistlich mehr wahrnehmen kann. Also von daher, wer auf einen Dalai Lama hereinfällt oder auf einen Herrn Erdogan oder alle in dieser Richtung antichristlich sich gebenden, redenden Leute, die trotzdem noch als christlich betrachtet, das ist praktisch so weit weg, aber nicht die größte Gefahr für die Braut. Wir sind ja hier, um dass die Braut sich sammelt. Für die Braut, für die Gemeinde, die der Herr erwartet, für die wirklich Gläubigen, ist es viel gefährlicher, die als Christus in seinem Namen auftreten. Versteht ihr? Das sind die, die sagen, wir kommen im Namen des Christus. Wir kommen im Namen des Herrn Jesus. Wir sind doch Christen. Wir stehen doch für das, was Jesus wollte. Das sind praktisch die noch gefährlicheren. Und da muss man verstehen auch, das Wort Christus heißt ja der Gesalbte. Grundsätzlich. Und wer wurde gesalbt im Alten Bund? Wer wurde gesalbt? Die Könige, die Propheten und die Priester. Da habt ihr die drei Gruppen. Also die Könige, die Propheten und die Priester. Man sagt immer Priester, Könige, Propheten. Die im Namen des Herrn Jesus kommen, aber nicht wirklich von Christus kommen, sondern nur im Namen. Versteht ihr? Falsches Etikett. Als ich noch ein Junge war, Jugendlicher war, helfen auf der Baustelle. Ich habe das noch nicht gewusst, dass es Flaschen gibt, wo was anderes drin ist, als das, was außen drauf steht. Ja? Versteht ihr? Ja, das ist tückisch. Und es gibt Leute, na, Alkohol wird da einfach reingemacht, weil manche gucken ganz unwissend. Das machen die Bauarbeiter, damit sie saufen können, obwohl sie das nicht dürfen. Ja? Die haben dann andere Etiketts drauf. So, hoffentlich gibt es das nicht mehr. Wahrscheinlich hat sich das jetzt inzwischen schon erledigt. Das ist wahrscheinlich jetzt ganz anders geworden. Ich weiß es nicht. Das ist ja schon lange her. So, und das gab es noch gefährlicher. Es gab die Unsitte, dass Lösungsmittel in alte Flaschen reingemacht wurden, in der Werkstatt, ja, wenn man es aufgeteilt hat. Und wehe dem, wenn da jemand draus getrunken hätte, wäre gestorben. Ja. Und so ein Christsein gibt es heute auch. Da gibt es außen drauf geschrieben Christus, außen drauf geschrieben irgendeine Bewegung. Und das, was drin ist, ist tödlich für den Glauben. Und wir wollen uns aber zurüsten für die Wiederkunft des Herrn, dass wir bereitet sind. Und da sagt der Herr Jesus, müsst ihr euch vorstellen, ihr werdet sehen, was hier alles noch genannt wird. Und man denkt, alles ist wichtig. Aber als erstes sagt der Herr, lasst euch nicht verführen. Es werden viele kommen, nochmal, in meinem Namen. Die anderen weiß er auch, dass die kommen, aber die in seinem Namen kommen und werden viele verführen und werden sagen, ich bin der Christus, die sind die allergefährlichsten. Wir haben hier einen Nobelpreisträger des Friedens, Friedensnobelpreisträger Barack Obama. Er hat so viel Frieden gebracht, dass jedes Jahr seiner Amtsherrschaft Krieg war. Er hat allein in zwei Kriegen 1 Million Tote zu verantworten. Aber er hat natürlich den Friedensnobelpreis bekommen. Und viele Christen haben gejubelt und haben gesagt, hurra, jetzt kommt der gute Präsident. Und wie dumm sind wir eigentlich? Damit sage ich nicht, dass das jetzige besser ist, sondern wir sollen generell, wie der Herr Jesus, sagen, das Reich des Herrn ist nicht von dieser Welt, liebe Geschwister. Sein Reich ist nicht von dieser Welt. Der Herr Jesus hat gesagt, ich bin ein König, das hat er bestätigt, aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Wenn es von dieser Welt wäre, würden meine Diener kommen und würden mit Waffen dafür streiten und mein Königreich durchsetzen. Und wir werden in wenigen Tagen anschauen, wann das geschieht. Mit großer Macht und Herrlichkeit und Kraft, aber jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht. Jetzt ist er zuallererst das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt, getragen hat und seine Rettung und seinen Frieden verkündigt, und wir dürfen seine Boten sein. Ja. So, und da seht ihr das, weil die Menschen kriegen keinen Bezug hin zu sagen, der behauptet doch nicht, dass er Jesus Christus ist, versteht ihr? Also der kann es ja nicht sein, doch. Das ist ein Gesalbter. Er nimmt für sich in Anspruch, für ein ganzes Volk zu stehen. Sie nehmen für sich im Anspruch, Christen zu sein. Sie verkündigen das in der Wahl. Sie ziehen durch Riesen-Megagemeinden mit großen Türmen und großen Gemeindehäusern, wenn wir jetzt mal von dieser Parallele zu dieser Endzeitrede des Herrn Jesus ausgehen. Und sie werden von Hunderttausenden und Millionen gewählt. Sie ziehen die Leute in ihren Bann. Und sie sollen ruhig Präsident sein in dieser Welt, aber sie dürften nie behaupten, dass sie von Jesus Christus kommen. Dass das in seinem Namen geschieht, dass das von ihm legitimiert ist. Ich nehme nur das Beispiel des Irakkrieges. Wir kommen dazu, weil hier diese Endzeitzeichen genannt sind. Vor dem Irakkrieg wurde in der UNO, habt ihr das verfolgt, da ist eine Frau aufgetreten sozusagen und hat mit Bildern belegt eine Geschichte, wie im Irak die Babys aus den Inkubatoren geworfen wurden, umgebracht wurden und alles sowas, und hat damit den UNO-Sicherheitsrat dazu bewegt, zuzustimmen zu diesem Krieg. Es hat sich nur wenige Jahre eindeutig bewiesen, herausgestellt, und selbst die Geheimdienste der USA haben es dann zugegeben, dass das alles erlogen und erstunken war. Man hat Schauspieler angestellt, um diese zu schulen für diese Vorführung in der UNO. Und man hat hinterher gesagt, ich schäme mich dafür, hat der Leiter dann mitgesagt vom Geheimdienst. Aber sie haben es gemacht. Sie haben es gemacht, sie haben es getan. Sie haben eine plumpe Lüge verwendet, um einen Krieg zu beginnen, der 500.000 Menschen das Leben gekostet hat. Und es musste nicht einer dafür ins Gefängnis, und es wurde nicht einer aus seinem Amt enthoben, und es wurde niemand abgesetzt. Und jetzt kommt das Allerschlimmste, man hat immer gesagt, wir sind eine christliche Nation. Wir sind eine christliche Nation. Ursprünglich ausgerufen wurde dieser Krieg gegen den Terror, wie er genannt wird, 2001 sogar als Kreuzzug. Offiziell laut in der Presse gesagt, nach Kritik hat man das zurückgenommen. So, das ist ein Beispiel. Sie werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Wir beten für jede Regierung, wo wir sind. Wir beten für alle Minister, wir beten für die Bürgermeister, wir schauen, dass Gott sie segnen möge. Wir wünschen uns, dass wir lange im Frieden leben und das Evangelium verkündigen können. Aber wir dürfen uns mit ihrem Geist nicht eins machen, versteht ihr? Und heute in Deutschland sind wir schon wieder in einer ähnlichen Situation, da komme ich aber dann später dazu, ja. Es wird in direkt sichtbarer Weise das zukünftige schreckliche Reich des Antichristen aufgebaut, das römische Reich mit voller Kraft, ohne Rücksichtnahme auf irgendetwas, wird das römische Reich voranbekommen. Und wenn du mit Christen redest, sagst du, die Politikerin ist aber nett und die ist aber gut und so. Ich sage, Leute, segnet sie, betet für sie, aber unterscheidet die Geister. Unterscheidet die Geister. Muss denn immer das Gleiche passieren? Es ist heute so peinlich, dass im Faschismus in zwei Dritteln der Kirchen die Hakenkreuzfahnen gehangen haben. Und die, die heute als Helden dieser Kirchen gefeiert werden, nehmen wir den Dietrich Bonhoeffer, nehmen wir den Paul Schneider, die wirklich den Mut hatten, in dieser Zeit anzugehen gegen diese dämonischen Systeme, die waren zu ihrer Zeit von der offiziellen Kirche verpönt. Ausgesetzte waren das. Ausgestoßene. Die hatten oft mehr Kampf mit ihrer Kirche als mit allen anderen. Versteht ihr? Und genau in diesem Verwandlungsprozess sind wir heute wieder. Und es ist so schlimm, dass die Christen sich nicht trennen von diesen Systemen, um sauber und voller Liebe und Hingabe dem Herrn zu dienen. Und das wird vielen zum Verhängnis werden bei der Entrückung, denn so ist man nicht bereit. So ist man eindeutig nicht bereit. Man kann nicht die Hure Babylon mit in den Himmel ziehen wollen, das ist unmöglich. Und da sind wir eben dieser nette Herr, der Herr Papst Franziskus, ja. Und da sind ja auch so viele Evangelikale begeistert, was das für ein toller Mann ist und wie nett er lächeln kann und was der alles Gutes getan hat in Südamerika. Wem von euch ist bewusst, aus welchem Orden der Herr kommt, der Herr Papst Franziskus? Aus dem Jesuitenorden. Und man hat durch die Jahrhunderte, hat man gesagt, und die haben sich nie getraut, einen Jesuiten zu nehmen. Die Jesuiten vom Hintergrund her, die sind gegründet worden, um die Reformation zu zerstören. Das war der Ursprung unter Loyola. Das ist praktisch die Antwort auf die Reformation, dass die Reformation vernichtet wird, dass die Gegenreformation siegt, dass das aufhört mit dem Protestantismus, dass das aufhört, dass die Leute selber die Bibel lesen und so weiter und so fort. Das ist der Kerninhalt des Jesuitenordens. Und der Jesuitenorden ist verschworen, jeder Einzelne, der da drin ist, er darf sonst gar nicht drin sein, persönlich an den Papst gekettet und gebunden zu sein. Und alles vom Papst entgegenzunehmen, was er an Befehlen weitergibt. Ich lese euch mal, wenn ich das hier habe, einen Teil aus dem Schwur der Jesuiten. Das ist, also ich habe mir die Gründungstexte dieser Gesellschaft extra persönlich bestellt. Das ist nicht aus irgendwelchen YouTube-Videos oder aus irgendwas, wo jemand über was schreibt, was jemand geschrieben hätte oder so, sondern ich habe mir diese Grundsatzdokumente selber kommen lassen, habe die bezahlt, die kosten einen Haufen Geld und habe das praktisch direkt aus jesuitischen Quellen, was ich jetzt vorlese, die heute gültig sind. Die heute gültig sind. Und da stehen dann so Sachen drin. Ich verspreche dem allmächtigen Gott, das ist so ein Schwur, uns vor seiner jungfräulichen Mutter und dem ganzen himmlischen Hof und in der Gegenwart der Gesellschaft, das ist dieser Orden, und dir, hochwürdiger Pater, der die Stelle Gottes einnimmt, steht da wortwörtlich. Und dir, hochwürdiger Pater, der die Stelle Gottes einnimmt, ständige Armut, Keuschheit und Gehorsam nach der Lebensweise, die in der Bulle für die Gesellschaft nach ihrer Gesetzgebung unseres Herrn Jesu, jetzt kommt das, in meinem Namen. Hat mit dem echten Jesus Christus gar nichts zu tun. Und in ihren erklärten oder noch zu erklärten Satzungen enthalten ist. Darüber hinaus verspreche ich dem Papst besonderen Gehorsam in Bezug auf die Bulle und jetzt wird alles genannt. Und es gibt ein Wort, das auch sehr bekannt geworden ist, das möchte ich mal noch zitieren. Wir sollen uns dessen bewusst sein, dass ein jeder, das sind die Jesuiten, von denen, die im Gehorsam leben, sich von der göttlichen Vorsehung mittels des Oberen führen und leiten lassen muss. Mittels des Oberen, nicht Heiliger Geist, nicht die Heilige Schrift, nicht das Gewissen, sondern der militärisch durchstrukturierte, geheimdienstmäßig organisierte Ordensobere jeweils. Und jetzt geht es weiter, sich von dem führen und leiten lassen muss, als sei er selbst ein toter Körper, der sich wohin auch immer bringen und auf welche Weise auch immer behandeln lässt. Oder wie der Stab eines alten Mannes, der dient, wo und wozu auch immer ihn der benutzen will, der ihn in der Hand hält. Das ist der Schwur von diesen Leuten. Jetzt verratet mir mal, was das mit der Freiheit in Christus zu tun hat. Und die Christen, ach, der euch so, versteht ihr? Worte wie ein Lamm, Wesen wie ein Drache. Und sind wir so dumm? Es steht überall in der Schrift, entschuldigt bitte. Ich versuche munter zu machen, nicht beleidigend zu sein. Weil ihr müsst euch vorstellen, das Gleiche, was wir jetzt wieder erleben, das hat schon hunderttausende Christen ihr Leben gekostet. Ja? Und ich habe recherchiert und ich wollte an Literatur rankommen. Die räumen aus, dass die Sachen verschwinden. Es ist total, was die müssen einen Einfluss haben, das ist unglaublich. Es ist richtig schwierig, an die Originaldokumente und Sachen ranzukommen. Das, was ich vorhin genannt habe, gibt es zu kaufen. Muss man sagen, so, 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 und dann ein bisschen recherchieren und dann kriegt man das. Kostet aber richtig Geld. Diese Grundsatzdokumente, die heute gültig sind. Da hast du das alles drin. Alles drin. Da steht zum Beispiel auch so Regeln drin. Ja. Die erste Regel ist, nachdem wir alles Urteil abgelegt haben, damit fängt das an. Also beim Herrn Jesus ist, wenn ihr wahrhaft meine Jünger seid, werdet ihr in meinem Wort bleiben. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die erste Regel bei ihm ist, alles Urteil ablegen. Ich habe kein eigenes Urteil mehr. Müssen wir bereiten und willigen Sinn haben, um in allem, jetzt kommt die Lästerung hoch 10, der wahren Braut Christi unseres Herrn zu gehorchen, die unsere heilige Mutter, die hierarchische Kirche ist. Nicht inhaltlich, nicht geistlich, nicht, sondern die hierarchische Struktur der katholischen Kirche ist in ihrem Verständnis die heilige Mutter, der sie dient. Dem Oberen, dem Papst, im Besonderen, wie ein Stock sich von einem alten Mann gebrauchen lässt, wie ein toter Körper, mit dem er machen kann, was er will. Und als erstes geben wir eigenes Urteil ab. Die sechste Regel lese ich mal noch. Reliquien von Heiligen loben. Das sind also Knochen und tote Köpfe und Gebisse und sowas. Wobei man jene verehrt und zu diesen betet, dabei Stationen, Wallfahrten, Ablässe, Vergebungen, Kreuzzüge, schaut sie euch an, ne? Es wird gerade praktiziert, und angezündete Kerzen in den Kirchen loben. Das ist die Realität, die abläuft. Da sind wir im Moment. Und dann lese ich mal noch, was dazu die liebe Frau Käßmann gesagt hat, die 2017 im Reformationsjahr die Verantwortliche für die gesamte evangelische Kirche war, um sie zu vertreten in der Reformation. Und zwar gab es da ein Interview und da ist sie gefragt worden und ich lese mal ein Stück. Und zwar von Vatikan Insider, also richtig von dem vatikanischen Informationsportal, Internetportal. Theologin Margot Käßmann, Botschafterin des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland für das Reformationsjahr 2017, sagte dem italienischen Internetportal Vatikan Insider in einem Interview, es sei für sie kein Problem, dass Papst Franziskus dem Jesuitenorden angehört, der seinerzeit als Antwort auf die Reformation entstand. Schön ausgedrückt, ja. Die Antwort war ersäufen, verbrennen, hängen, köpfen, Eingeweide rausschneiden, ja, ist kein Problem. Auch viele evangelische Christen begeisterten sich für ihn. Entscheidend sei doch, dass er ein Papst ist, der nah bei den Menschen ist. So Käßmann. Und dann habe ich noch geschrieben, ich sollte das für eine Zeitung schreiben, sie sollte doch wissen, dass diese sogenannte Antwort auf die Reformation viele Jahre äußerst blutig war. Die Grundsätze dieser Gesellschaft kennen und so weiter und so fort. Da stehen wir heute, liebe Geschwister. Da stehen wir heute. Ja? Also in der neuen Wehe wieder nichts gelernt. Die falschen Christusse werden wieder verherrlicht. Ja? Und ich bin fast umgefallen. Ich war in Offenburg, das ist noch gar nicht so lange her, wenige Jahre. Und da war immer ein christlicher Buchladen, wo wir immer mal gerne eingekauft haben. Ich gehe da rein, auf einmal hängt ein großes Poster vom Papst dort. Ich habe schon mal geguckt, bin ich jetzt falsch? Versteht ihr? Das ist genau das Ziel der Jesuiten. Das ist genau das Ziel. Und die Braut sind die, die es nicht mitmachen. Die es nicht mitmachen. Wir möchten, dass sie alle gerettet werden. Auch der Papst, der soll gerettet werden. Das wäre super, wenn der sich bekehrt. Allerdings, wenn sich Päpste bekehrt hatten, die haben bloß immer noch ganz kurze Zeit gelebt, dann sind sie sehr mysteriös gestorben. Ja. Weil im Vatikan, du bist im Zentrum des Teufels, in einem der Zentren des Teufels, da ist natürlich schwer zu überleben, wenn du echter Christ bist. Ja. Und wer weiß, wie lange wir das noch so deutlich sagen dürfen. Und ich habe gedacht, bei den vielen Recherchen, überall verschwinden die Beweise und so, alles so, ja. Jetzt musst du dir die Dokumente selber bei denen bestellen. Und ich habe sie tatsächlich gekriegt und es ist tatsächlich, wie es steht. Keiner macht's mehr. Keiner macht sich die Mühe. Die sagen, was sie wollen, aber keiner nimmt's ernst. Erdogan, also man kann nicht sagen, dass er ein Heuchler ist, okay? Das ist kein Heuchler. Der sagt ganz klar, er will das Osmanische Reich wieder aufbauen. Was das Osmanische Reich will, das wissen wir von 1453. Das wissen wir ganz klar. Was er macht in Deutschland, ist folgerichtig. Ja? Er sieht sich als Sultan des Osmanischen Reiches und möchte, dass sein Sohn wieder ein Kalifat bekommt. Und entsprechend macht er alles. Und die Bundesregierung hat ihm allein in diesem Jahr für 250 Millionen Euro Waffen gegeben. Nur in diesem Jahr. Die anderen Jahre sage ich euch lieber gar nicht.
Er kriegt Milliarden aus dem EU-Topf.
Da kriegt er noch aus dem EU-Topf die Milliarden, ja. Das ist aber noch eine andere Sache. Da ist noch eine gewisse Unaufrichtigkeit dabei. Er braucht aber nicht nachweisen, nicht wirklich. Er hat eine Sonderregel, ne? Okay. Und hier sehen wir, bitte lasst euch nicht verführen. Bitte. Es geht überhaupt nicht um Hetzen. Ich wünschte mir, dass jeder Mensch gerettet wird. Und wir wünschen uns, dass auch jeder katholische Mensch wirklich zu Christus findet und gerettet wird. Das ist alles gar nicht die Frage. Und jeder Muslim braucht Jesus und mögen wir uns einsetzen, dass sie gerettet werden. Ja? Aber wir müssen klar haben, unter welcher Herrschaft sie stehen und für was sie stehen. Wer seine Feinde mit den Freunden verwechselt, der ist hoffnungslos verloren. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten und Gewalten. Mit den Herren dieser Welt, die in dieser Finsternis herrschen. Mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Wir kämpfen nicht gegen diese Menschen, aber gegen die Mächte, die sie in ihren Händen haben. Ja. Und ich bin manchmal nur noch fassungslos. Als die letzte Wahl in Amerika war, nochmal, ich vertrete für keine Partei eine Position, aber einfach die Tatsache, es war international eigentlich bekannt, dass die Frau Clinton darauf abzielt, so schnell wie möglich einen Weltkrieg von Europa aus gegen Russland zu beginnen. Sie hat das schon angekündigt, sie hat in Libyen Marschflugkörper testen lassen, ob die alle funktionsfertig sind, nicht mit nuklearen, sondern mit konventionellen Sprengköpfen. Eigentlich macht man das nicht, dafür sind die viel zu teuer, aber die haben schon getestet für den Atomkrieg gegen Russland. Und dann kam diese Wahl und wenn die drangekommen wären, die hätten sofort angefangen, diesen Krieg vorzubereiten. Und in Deutschland und Europa, die Christen alle, haben gewetteifert und unsere Radios und unser Fernsehen und alle so. Hoffentlich wird die und nicht der andere Präsident. Ich dachte, wo lebe ich denn hier noch? Wollt ihr wirklich alle auf verbrannter Erde aufwachen? Ja? Und dann so eine Tatsache. In Amerika haben 81% der evangelikalen Christen die andere Seite gewählt, aus diesen Gründen, nicht weil der perfekt wäre. Ja, da müsste ich doch mal überlegen, wenn 81% unserer Geschwister die andere Seite wählen, wie können dann hier in Deutschland, versteht ihr, was ist da los? Da muss ich doch mal Fragen stellen dürfen, ja. Und bitte löst euch aus dieser Manipulationsglocke. Der Herr Jesus, das Erste, was er gesagt hat, ist, lasst euch nicht verführen. Ein Staatsfernsehen, ein Staatsrundfunk, egal in welchem Land der Welt, hat nur eine Aufgabe. Die Bevölkerung soll allem zustimmen, was die Regierung machen will, egal ob das gut oder böse ist. Das ist die Aufgabe von jedem Staatsfernsehen und jedem Staatsrundfunk. Ob ARD, ZDF, SWR, wer auch immer, die sollen die Massen auf Linie bringen für die Politik der Herrschenden. So. Und wir leben aus dem heiligen Wort Gottes für Jesus. Und wenn die Christen sich Radiosendung für Radiosendung, Fernsehsendung für Fernsehsendung, Manipulationsvideo für Manipulationsvideo angucken und sich manipulieren, umtransformieren lassen, dann werden wir nicht bereit sein, wenn der Herr wiederkommt, ihm entgegenzugehen. Es ist höchste Zeit, sich innerlich von dem zu lösen und aus dem Wort Gottes heraus zu leben. Und noch einmal, wir beten für die Könige, wir beten für die Regierung, wir danken, dass wir noch Frieden haben, wir danken, dass wir noch Freiheit haben zur Verkündigung. Wir danken Gott dafür, wir segnen sie, wir wollen, dass sie alle gerettet werden. Aber wir glauben nicht jedem Geist, der da redet. Und wir unterscheiden die Geister und lassen uns nicht in diese Dinge hineinziehen. Der Herr Jesus geht dann weiter. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen. Es muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da, denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Das waren 2018 die Kriege, guckt euch das mal an. Ja? Liebe Geschwister, es ist eine große Gnade, dass wir Frieden haben. Da können wir Gott nur jeden Tag für danken. Jeden Tag für danken. Inzwischen wisst ihr ja, Syrien, da ist ja jetzt noch mehr am Werden. Wir brauchen ganz viel Gnade von Gott. Jesus ist der Friedefürst und können ihm danken für jeden Tag des Friedens. Und wir haben da einen Auftrag, wir werden das nachher noch sehen, dass wir beten für den Frieden Jerusalems. Dass wir beten für die Geschwister in diesen Ländern, dass sie bewahrt sind vor dem Übel. Dass Menschen durch all das gläubig werden. Und wir müssen irgendwie es schaffen, Herr, schenke uns das bitte. Eigentlich müssten wir eine ganz große Dankbarkeit haben. Wir sind noch so dran gewöhnt, dass das alles so schön und so friedlich ist. Aber von ganzem Herzen Gott dafür danken, für jeden einzelnen Tag, den wir noch Frieden haben. Ich sage euch mal ein Beispiel. Für 2020 hat unsere Bundesregierung schon zugestimmt, dass auf deutschem Boden der Dreh- und Angelpunkt wird für ein Riesenmanöver, das bis tief in die Ukraine geht und an die Grenzen Russlands, ja, praktisch, dass von hier aus die ganze Logistik gemacht wird. Sie wollen planen, wie man Zehntausende Soldaten in kürzester Zeit an die russische Grenze, mit anderen Worten, kriegt. Und die strategischen Zentren werden in Deutschland aufgebaut. Seid ihr da gefragt worden? Habt ihr da abgestimmt? Wer war denn dafür? 2020. Der Krieg ist im Prinzip schon wieder am Laufen, versteht ihr? Und wir? Fragt keiner. Die Regierung ist gewählt. Ja, aber man muss mal aufwachen. Muss mal aufwachen, was hier geschieht eigentlich. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und der Herr Jesus sagt, ich nehme mal aus Lukas, wenn ihr aber von Kriegen und Empörungen hören werdet, so erschreckt nicht. Erschreckt nicht, denn das muss vorher geschehen, aber das Ende ist noch nicht zugleich da. Dann sprach er zu ihnen, es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Haben wir wieder das. Und wir merken, da sind wir drin in den Wehen. Und natürlich, Kriege und anderes sind verbunden mit Hunger. Das ist mal die aktuelle Welthungerindexkarte der Welthungerhilfe. Das sieht so aus, als wenn es unseren Kontinent nicht gibt. Das, was ihr nicht seht, sind die Gebiete der Erde, wo kein Hunger ist. Alles, was ihr seht, da gibt es Hunger auf der Erde. Die grünen Gebiete, praktisch die erste Stufe, dann die gelben, ist schon ganz schrecklich und die Roten, da sind tausende Menschen täglich am Sterben. Das ist ein bisschen eine harte Frage, aber zum Einprägen. Wenn ich eine Minute rede, wie viele Kinder unter 5 Jahren sind in dieser Zeit auf dieser Erde an Hunger gestorben? 6 Kinder. Alle 10 Sekunden stirbt, statistisch gesehen, weltweit ein Kind an Hunger unter 5 Jahren. Der Hunger wird eingeteilt in verschiedene Kategorien. Da gibt es den akuten Hunger, den chronischen Hunger und den verborgenen Hunger. Der akute Hunger, Hungersnot, ist der Zustand über eine bestimmte abgegrenzte Zeit als extremste Form von Hunger und ist bei Krisen, Dürren und so, also praktisch die Menschen sind kurz vor dem Sterben, ja, viele, viele sterben. Und dann gibt es den chronischen Hunger, der bezeichnet einen Zustand dauerhafter Unterernährung. Mein Vati hat mir das noch erzählt, dass sie nach dem Krieg keinen Tag hatten, wo sie nicht Hunger gehabt haben. Und wenn der Hunger dann so stark wird, dass du nicht mehr die Muskeln aufbauen kannst, die du eigentlich brauchst für deine Arbeit, für deine Bewegung, für dein ganz normales Leben, dann ist das so ein chronischer Hunger. Viele Gebiete der Welt ohne sauberes Wasser, ohne richtige Gesundheitsversorgung. Und dann gibt es den verborgenen Hunger und der wird gar nicht registriert richtig. Der verborgene Hunger, da ist die Ernährung so schlecht, dass bestimmte Nährstoffe fehlen. Du hast zwar zu essen, Aber bestimmte Nährstoffe fehlen dir und du kriegst Krankheiten davon und teilweise sterben auch die Menschen davon. Wegen dieser einseitigen Ernährung, weil sie bloß noch Wasser und Brot haben oder so. So, und jetzt die Zahl 2019, wenn wir jetzt hier sind und wir danken Gott für das Essen, für das Trinken, für alles. Wir danken für das tägliche Brot. 2000 Millionen Menschen leiden an diesen Hungerorten. 2000 Millionen Menschen. 2 Milliarden. Ich würde das Wort Milliarde eigentlich verbieten, weil unter Milliarde kann keiner mehr was verstehen. Eine Milliarde sind 1000 Millionen. 2000 Millionen Menschen leiden unter Hunger. Und da hat es so einen Shift gegeben in der Weltgesundheitsorganisation und Welthungerhilfe. Wenn ihr euch erinnern könnt, vor 8 Jahren oder so, da wurde immer diskutiert, so, ja, es gibt nicht genug. In Klammern so, ja, Gott ist ja schuld, es gibt nicht genug. Heute selbst auf ihren offiziellen Webseiten schreiben sie, ich lese mal einen so einen Satz, dabei gibt es genug Nahrung, Wissen und Mittel für alle. Ja, könnten Unmengen dazu und da ist noch nicht mehr der wissenschaftliche Fortschritt, was man noch alles machen könnte. Also von Gott her dürfte es auf der ganzen Welt nicht einen einzigen Menschen geben, der irgendwo hungert. Weil alles so reichlich in Hülle und Fülle vorhanden ist von Gott, dass es wirklich die alleinige Verantwortung der Menschen ist, wenn es solchen Hunger so gibt. Das hat nichts mit Klima zu tun oder mit sonst was. Vergesst das alles. Es ist für alle genug da, massig da. Woran liegt es? Macht, Geld, Politik, Kriege, Unterdrückung, Rohstoffausbeutung und Korruption und all diese Dinge. Der Herr kommt bald wieder. Aber da haben wir auch eine Aufgabe. Wir müssen raus aus dem Sessel, sage ich mal. Du hast ja auch berichtet von deinen Einsätzen weltweit. Ne? Wenn man das dann hautnah sieht, wie die Menschen so am Sterben sind und am Hungern sind. Also in Indien, das ist für mich bis heute so eindrücklich, ja, wenn da die Babys auf der Straße liegen, nackt zum Sterben, ne? Wenn man das sieht. Da vergeht einem alles. Da vergeht einem wirklich alles. Ich habe mich mit einem Deutschen unterhalten auf einem Rückflug. Ich sage nicht, wo er gearbeitet hat und als was. Dem war das wirklich eine Not. Studierter Mann, richtig Verantwortung in einem Betrieb. Ja. Der sagt, wir bauen dort was auf, Hightech. Modernste von Modernen. Ja. Die holen uns früh ab. Fahren uns durch so ein Gebiet, wo du siehst, wie die Menschen verrecken, ins nächste Gebiet rein, bauen dieses Hightech-Ding für Gewinne und Abergewinne von Millionen auf, ja, und müssen dann wieder in so einem Auto da durchfahren, weil es viel zu gefährlich ist, da auszusteigen. Und von diesen vielen Millionären und was er da alles erlebt, ist keiner daran interessiert, mal den Leuten 3 Häuser weiterzuhelfen. Das ist eine andere Kaste, die sind selber schuld, Hinduismus. Ja? Und wir machen dann hier einen auf, wie toll ist es in Indien, was haben die für eine super Entwicklung, versteht ihr? Als Christen, wir stehen zu Jesus. Jesus ist gekommen vom Himmel. Jesus ist für uns arm geworden, er hat unsere Sünde gesehen, das Rausretten aus dem Götzendienst, wenn wir jetzt Indien nehmen. Und er hat gesehen, die Menschen brauchen Vergebung. Und er hat gesehen, die Menschen brauchen Hilfe. Und wenn die Hunger hatten, hat er die Speisung gemacht. Jesus war da für sie, überall. Und es ist so schön, auch wirklich Christen, die da weltweit einen Dienst tun, an den Ärmsten der Arm, aber mit Evangelium bitte. Nicht um solche Systeme dann noch zu unterstützen, sondern damit die Menschen gerettet werden nach Geist, Seele und Leib. Und das ist ein Liebesakt für Gott und das ist auch Entrückung. Ja? Und er sagt, ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Das wird auch ein ganz wichtiges Kriterium sein. Ja? Und so seht ihr das. Ja? Das sind die am extremsten Hungernden, sind 821 Millionen. Ja? Jeder 9. Mensch ist am Hungern in dieser Welt, in einer Welt des Überflusses. Ja. Es werden ganze Getreideernten verbrannt, damit der Preis stabil bleibt. Ich habe vor wenigen Wochen eine Recherche gemacht und hatte ich einen Vortrag in einer anderen Gemeinde. Dann ging es um den Preis für Mais. Ja. Da haben sich auf dem Markt gerade alle beschwert, dass man für eine Tonne Mais, also das kannst du aus der Tasche bezahlen, eine Tonne, da kannst du so, ich weiß es nicht mehr, den Preis, habe es leider vergessen, 136 Euro oder so. Was du mit einer Tonne Mais, wie viele Menschen du da ernähren kannst, versteht man. Und die sterben da irgendwo und das kommt nicht zu denen, weil das lieber vernichtet wird, um den Preis günstig zu halten. Da leben wir, da leben wir. Und dann jubeln wir dem System zu oder wie? Wir müssen beten zu Gott, Herr, öffne uns doch die Augen. Öffne uns die Augen, lieber Herr, lass uns beten für diese Menschen. Und unter den Ärmsten gibt es dann oft Erweckungen, wenn die erleben Jesu Liebe, weil die das gar nicht kennen. Es interessiert in Asien niemand, wenn du da liegst, weil das Denken ganz anders ist. Das ist Karma, du bist selber dran schuld. Hast wohl gesündigt im alten Leben oder in diesem. Und so ähnlich war das ja in der Bibel auch zum Teil, als die Pharisäer zu hart geworden waren und nicht in Liebe, sondern in Hartherzigkeit gehandelt haben. Und der Herr Jesus kommt dann zu dem Blindgeborenen und sagt, warum ist das? Damit Gott verherrlicht wird. Wir haben eine ganze Welt, die darauf wartet, dass Gott sich verherrlichen kann. Wer einmal anfängt, dem nachzugehen, du kannst nicht mehr schlafen geistlich, das geht gar nicht, das ist unmöglich. Wenn du einmal in diesen Gebieten warst, in diesen Slums warst, in diesen, die brauchen Jesus, die brauchen Rettung. Und bitte die Kleinen und die brauchen was zu essen. Und wir bestellen dann hier, was weiß ich, die Plüschtiere und was für 3,50 Euro, ja. Und die hungern dort, weil sie, obwohl sie den ganzen Monat geschuftet haben, 16 Stunden am Tag und haben nicht genug zu essen. Der Welt leben wir.
Ja, ein Freund von mir hat erzählt, er ist in China geflogen und dann wurden die eine breite Erfahrung, dass er erst im Stadion Menschen erschießen müssen. Ja. Wartet, bis die Exekution.
Genau, da werden alle eingeladen, sollen alle zugucken. Genau, sollen alle zugucken bei den Erschießungen. Das ist die Welt, aber erschreckt nicht. Lasst uns das so sehen, dass Jesus bald wiederkommt und dass wir eine Vorfreude haben auf seine Wiederkunft und dass er uns zurüstet und ausrüstet, zu seiner Ehre zu wirken in dieser Zeit. Und bitte verstehen wir, dass wir nicht Hunger haben als eine Chance zum Wirken für Gott. Verstehen wir, dass wir keinen Krieg haben als eine Chance zu wirken für Gott. Verstehen wir, dass wir keine Christenverfolgung im Moment haben, als eine wunderbare Chance zu wirken für Gott und nicht als eine Chance, jahrelang geistlich zu schlafen oder im halben Gang zu laufen oder so, sondern wirklich in Liebe, Hingabe von ihm her das zu tun, was ihn verherrlicht in dieser Welt. Das ist eigentlich sein Ruf. Und noch schlimmer als der irdische körperliche, natürliche Hunger ist ja der geistliche Hunger. Die sterben ja nicht nur an Hunger, sondern, ja, schaut euch das mal an in Indien. Ein Götzentempel neben dem anderen. Schlimmster Okkultismus, die gehen voll in die Hölle. Nirgendwo anders hin. Das sind ja auch Folgen dieses Abfalls von Gott mit, aber wir haben das Evangelium, sie haben es nicht. Sie haben jetzt ein brutales Regime dort, wo es ganz schwer geworden ist zu wirken, aber Jesus ist größer. Jesus ist stärker. Und so kommen wir dann, das bloß mal zeigen, das ist Global Terrorism Index 2018. Das ist die Terrorgefährdung für normale Bürger in bestimmten Ländern. Alles, was nicht weiß ist, hat eine Terrorgefährdung. Das ist also eine wissenschaftlich belegte Studie, nach der sich auch große Wirtschaftsunternehmen richten, um einzuschätzen, wie gefährlich ist es, wenn ich dort einen Betrieb aufbaue. Und das ist nicht irgendein Internet-Schnulli, sondern das sind richtig anerkannte, groß angelegte, weltweite, wissenschaftlich basierende Studien. Und 2018 ist dann natürlich die Werte von 2016, 17, wir hatten dann 18 als Index rausgegeben. Ja. Und schaut euch das mal an. 138 Staaten wurden untersucht. Und natürlich die Kriegsgegenden ist am gefährlichsten. Was denkt ihr denn, wo Deutschland liegt? 138 Länder. An welcher Stelle? Der Terrorgefährdung. 39. 39 von 138. Ne? Das fängt an mit Irak, Afghanistan, Nigeria, Syrien, Pakistan, Somalia. Aber schon auf Rang 39 kommen wir. Wir hatten vor noch nicht allzu langer Zeit Zeiten, da waren wir hier gar nicht. Rang 39. Kanada hat Reisewarnungen ausgegeben, nach Deutschland zu fahren. Straßburger Weihnachtsmarkt, brauchst ein Großaufgebot von offizieller Polizei, inoffizieller und, damit das noch stattfinden kann. Das sind Entwicklungen unserer Zeit und das hat der Herr vorausgesagt. Er hat von Schrecknissen gesprochen, von Schrecknissen, die kommen werden. Ja. Und auch da wollen wir Gott danken für alle Bewahrung, für allen Schutz. Ja. Es ist ein völlig unkalkulierbares Risiko. Ein Täterprofil kann nicht erstellt werden, weil jeder Moslem kann es werden, weil er auf jede Art irgendwie radikalisiert werden kann. Und es gibt keine Garantie dafür, wann der liebste, netteste, artigste, am besten integrierteste Mensch plötzlich einen Schwenk macht und wird zum Terroristen. Egal ob alt oder jung, egal ob liberal oder, wie gesagt, wird konservativ, die falsche Website erwischt, angefangen den Koran zu lesen, in eine bestimmte Gruppe reingekommen, in kürzester Zeit kann das sein. Und da auch, ja, Herr, schenke uns Gnade. Schenke uns Gnade, dass Muslime gläubig werden. Schenke uns Gnade, dass wir das Evangelium verkündigen. Denn das Geheimnis dahinter ist, wenn solche Menschen sich bekehren, dann sind sie brennend für den Herrn. Dann geben sie alles. Ihr kennt den Nassim, ja, ein Beispiel, ja. Als Evangelist ist er tätig gewesen. Als Evangelist, nachdem er rausgekommen ist aus diesen Kreisen. Und für diese sind echte Christen Gesprächspartner. Das liberale Christentum ist für sie die Bestätigung, dass es zum Satan gehört. Das ist effektiv die Wahrheit. Aber da ist so eine Chance, wenn du sagst, ich glaube an den Herrn Jesus. Ich lese die Bibel, das ist Gottes Wort für mich. Und in einer feinen Art und Weise, nicht aggressiv, nicht angreifend, sondern wir haben die Wahrheit. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch ihn. Jesus Christus hat euch ewiges Leben geschenkt. Jesus Christus hat euch die Sünden vergeben. Euer Leben gehört Jesus Christus. Ihr glaubt an das Wort Gottes. Ja? Und jetzt etwas ganz Besonderes. Wer Jesus hat, der hat das ewige Leben. Nur wer Jesus nicht hat, hat das ewige Leben nicht. Jesus Christus ist die Auferstehung und das Leben. Wer an ihn glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an ihn, wird in Ewigkeit nicht sterben. Ist das nicht herrlich? Und diese Leute werden immer in Unsicherheit gehalten über die Errettung, weil es bei Allah keine Sicherheit dafür gibt, außer man stirbt im Dschihad. Und dann suchen sie eigentlich Gott, aber sie gelangen an diesen Allah und sie geben sich dann, um zu dieser Gewissheit des Heils zu kommen, in diese bösen Bewegungen hinein. Und eigentlich ist es doch zum Heulen. Natürlich um die Kinder, die umkommen, um die Menschen, die sterben, aber auch jeder von denen hat eine Mutti am Ende. Ja? Und einen Vati, eine Familie. Und Verwandte, die sie lieben. Und eigentlich suchen sie Gewissheit der Rettung, versteht ihr? Und geraten an diese bösen Mächte und am Ende morden sie Menschen, die sie sonst lieben würden. Und wir brauchen von Gott Gnade, ja. Herr, rüste uns aus, gib uns Mut, gib uns die offenen Herzen, die offenen Gespräche, die Möglichkeit zur Freundschaft und zum Kontakt. Das sind auch alles Menschen letztendlich, für die Jesus am Kreuz gestorben ist, ja. Und wir wollen genau das nicht mitmachen, was die andere Seite macht. So dieses, das sind ja keine Menschen, ja, dann kann man ja mit denen machen, was man will. Nein, Jesus liebt sie. Das sind Geschöpfe Gottes. Ja, aber sieh es wirklich so, seht es so. Lasst uns das so sehen. Was meint ihr denn, wenn wir in Pakistan geboren worden wären? Wer bringt mir die Rettung, wenn ich irgendwo in so einem Gebirge in Afghanistan geboren werde? Die ganzen Vorfahren-Dinge, ja, weshalb da der Fluch ist, angefangen von Buddhismus und dann hat der Islam den Buddhismus ausgerottet und jetzt ist eben der Islam da und die Kriege und die Morde. Und ja, aber die da geboren werden, wie sollen die da rauskommen aus dem Allen? Ja? Und wir haben die Rettung. Wir sind nicht erkauft mit Gold oder Silber, sondern mit dem kostbaren Blut Jesu Christi als eines unschuldigen und von Gott gegebenen Lamm. Das ist so wichtig. Fehlerlosen Lamm, sündlosen Lamm zu Gottes Ehre, um uns zu erlösen von dem bösen Wandel nach der Väter Weise. Die brauchen Rettung. Und lasst uns die Tage auch beten für unsere Geschwister, die auf die Straße gehen, ja, die da Evangelium weitergeben. Lasst uns beten, wo auf Arbeit Arbeitskollegen sind. Und seid freundlich zu denen. Wisst ihr, was gerade diese Leute hier, ja, was die am meisten in Deutschland abschreckt? Die Gesetzlosigkeit, die Sünde, die Pornografie, die ekelt das an. Die christlichen Kirchen, wo Homosexuelle predigen und gesegnet werden. Ja, das ist doch die zehnfache Bestätigung für sie, dass es alles von Satan ist. Die schlagen die Hände über den Kopf zusammen, die geben ihre Leute, ihre lieben alten Leute, ihre Väter, ihre Mütter, ihre Großväter, ihre Großmütter irgendwo einfach ins Heim. Da kriegen die die Krise, da sagen die, was ist denn hier los? Man muss sich doch um seine Eltern kümmern. Das hat alles zwei Seiten, wisst ihr? Und da ist ganz wichtig, von Jesus her in seiner Liebe voranzugehen. Der Herr möge uns segnen, gehen wir bis an diese Stelle, ja, und nehmen wir das mit als Gebetsanliegen. Lassen uns nicht verführen. Beten für den Frieden in der Welt, beten für die Evangelisation, beten für die Bekehrung von Muslimen, beten, dass der Herr uns bewahrt und beschützt und dass wir zu seiner Ehre wirken, bis er wiederkommt. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Ja, wer beten möchte, kann es gern tun. Und Herr, hab vielen Dank, du wirst ein Reich des Friedens aufrichten. Ein Reich, wo alle Menschen Gott anbeten und ihm die Ehre geben. Und wir bitten dich, Herr Jesus, schenk, dass auch heute noch viele gerettet werden. Und dass sie wirklich zu dir finden, lieber Herr. Und wir wollen auf niemanden mit Fingern zeigen, Herr Jesus. Das ist uns ferne. Wir wollen bitten, dass du rettest, lieber Herr. Du siehst, wie viele Menschen auch im katholischen Bereich es ehrlich meinen. Führe sie heraus, Herr, aus allem Götzendienst. Führe sie heraus aus aller Marienverehrung. Befreie sie von solchen falschen Schwüren wie bei den Jesuiten, lieber Herr. Schenke Gnade, dass sie dein Wort glauben und eine persönliche, lebendige Beziehung zu dir bekommen. Wir beten dich an und rette unsere Geschwister, Herr. Es ist heute da so viel Verführung, so viel Vermischung, so viel Manipulation, lieber Herr. Wir bitten dich ganz herzlich, wir wollen nicht, dass so viele zurückbleiben bei der Entrückung. Herr, erbarme dich, es wird oft nicht ernst genommen. Schenke bitte Gnade, lieber Herr. Egal in welcher Kirche, Gemeinde, auch in unseren Gruppen, Herr, bewahr uns vor dem Bösen. Schenke viel, viel Gnade, dass wir ganz treu mit dir verbunden sind, lieber Herr. Und bereite uns vor und dass wir noch Frieden haben, Herr Jesus. Das ist so eine große Gnade. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir jetzt von ganzem Herzen dafür danken. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Herr, wir preisen dich dafür und beten dich an. Und bewahre uns den Frieden und leite uns, Herr, wenn wir vielleicht kleine Kraft haben, aber sie einzusetzen für dich in all den Dingen. Und segne die Kinder, Herr. Du siehst das jeden Tag weltweit, Herr. Am Sterben ohne Jesus Christus und am Sterben ohne das tägliche Brot und am Dursten und Verdursten ohne gutes Wasser, Herr. Erbarme dich, lieber Herr. Stärke all unsere Geschwister, die dir da dienen weltweit. Und gebrauch uns vielfältig zu deiner Ehre, lieber Herr. Herr, bitte segne sie und hilf und schenk, dass da viele gerettet werden. Stärke alle Erweckungen. Bring du alles gut voran, auch im Jemen, Herr. Schenke viel Gnade, dass sie dich erkennen als den Retter. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Unterhaltet euch, genießt die Zeit, stärkt euch im Herrn. Ja, möge der Herr uns ganz nahe sein.